Man kann die Beziehung zwischen Corona und Jesus auch noch anders machen. Und ich habe mich dazu entschieden, dass wir ja, heute mal mit dem starten. Ich hoffe, dass du trotzdem noch zuhören kannst, auch wenn du das mit dem Virus schon bald nicht mehr hören kannst. Okay, ich habe es auf dem Herzen, so die nächsten Wochen ein bisschen den Schwerpunkt zu setzen auf das Thema Evangelisation. Und ich weiß, dass manche von uns mit diesem Thema Schwierigkeiten haben und dass wir auch das Thema vielleicht nicht hören können oder dass uns das Probleme macht. Und deswegen möchte ich, bevor wir eigentlich in das Thema einsteigen, das heute von einer etwas anderen Seite anpacken. Und vielleicht merkst du jetzt schon, in welche Richtung das geht. Und ich denke, ja, dass wir das einfach miteinander so angehen werden. So, jetzt habe ich mein Tablet vergessen. Das liegt unter meinem Stuhl. Ich habe mal nachgeschaut, was eigentlich ansteckend heißt. So, ansteckend ist was, was von einer, jetzt sage ich mal Person, es muss nicht unbedingt eine Person sein, aber was von einer Person auf eine andere Person übergeht, ohne dass die das will oder beeinflussen kann. Also gut, man kann das schon irgendwie beeinflussen, aber ich denke, ihr versteht ungefähr, um was es geht. Da passiert eine Übertragung und es ist nicht so sehr das, wie das derjenige macht, sondern es ist einfach, es passiert einfach. Das Problem bei Corona ist jetzt ja, dass man 2 Wochen lang, zum Teil auch noch länger, ich bin persönlich davon überzeugt, dass es viele Leute gibt, die Corona hatten und es noch gar nicht gemerkt haben und dass die ansteckend sind und du weißt es einfach nicht. Und du bist mit den Leuten zusammen und es kommt einfach über dich. Du kannst gar nichts dagegen tun. Und genau, ich hoffe jedenfalls, dass unser Christsein ansteckend ist. So. Ich möchte uns mal so ein paar biblische Bezüge in Erinnerung rufen, die mit diesem Thema zu tun haben, mit diesem Auftrag, den Jesus uns gibt. So, ich denke, den kennen wahrscheinlich alle. Das ist so der Klassiker, der große Missionsbefehl. Darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Der klassische Missions-Evangelisationsbefehl überhaupt. So. Ursprünglich oder in der Version, wie ich sie kenne, wie man es früher so gelernt hat, hieß es, geht hin in alle Welt, geht hin zu allen Völkern. Und ich weiß nicht, wer von euch Keith Green kennt. Keith Green hatte eine besondere Beziehung zu diesem Vers. Der hat mal bei einem großen christlichen Konzert in Amerika, wo, keine Ahnung, Zehntausende von jungen Leuten beieinander waren, hat er gefragt, wer von euch hat einen Ruf zu bleiben? Und dann gingen ganz wenige Hände hoch und er sagte, der Rest von euch, ihr seid ungehorsam. Weil er sagt, wir haben einen Ruf zu gehen. Geht in alle Welt, geht zu allen Völkern. Ich denke mir manchmal so, vielleicht hat Gott einen Sinn für Humor oder vielleicht hat Gott die Hoffnung aufgegeben und nachdem wir nicht zu allen Völkern gehen, schickt er die Völker halt zu uns. So kann man es ja vielleicht auch mal sehen. Aber das ist mal ein ganz klarer Auftrag. Jesus sagt, hört mal, da gibt es ganz, ganz viele Menschen. Mir geht es jetzt weniger um die Völker und ob man da in die Mission gehen muss oder so. Aber da gibt es ganz, ganz viele Menschen, die wissen nichts von mir. Und ich möchte, dass ihr hingeht und dass ihr denen die gute Nachricht sagt. Und dass ihr sie zu Jüngern macht. Da könnte man jetzt eine extra Bibelarbeit drüber machen, das möchte ich heute nicht tun. Die zweite Bibelstelle, die ich mitgebracht habe, ist Markus 16. Das ist ganz, ganz ähnlich, ist eine Parallelstelle, wo es heißt, dann sagte er zu ihnen, geht in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die gute Botschaft. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet. Wer aber ungläubig bleibt, der wird von Gott verurteilt werden. Das ist so ein bisschen das, wo Helmut heute Morgen angesetzt hat. Wer dieses Gegenmittel Gottes nicht annimmt, der wird an dieser Krankheit sterben. Und ich habe erst kürzlich wieder was zu diesem Thema gelesen und ich formuliere es jetzt etwas anders, als ich es gelesen habe, aber der hat so sinngemäß jedenfalls gesagt, in der Hölle wird es nur Freiwillige geben. Es werden Menschen sein, die sich dazu entschieden haben, dieses Angebot nicht anzunehmen. Die sich dazu entschieden haben zu sagen, nein, ich vertraue dem nicht oder ich glaube das nicht, wie auch immer wir das sagen werden. Und es ist meine Überzeugung, dass es unsere Aufgabe ist, den Menschen zu sagen, dass sie diese Entscheidung haben. Wir müssen da niemanden unter Druck setzen oder ich werde da nachher noch auf diesen Spagat zu sprechen kommen. Aber es ist auf jeden Fall mal wichtig, dass jeder weiß, dass er diese Entscheidung hat. Die nächste Bibelstelle, die ich gefunden habe, ist Lukas 24, 47. Und in seinem Namen wird man allen Völkern angefangen in Jerusalem predigen, dass sie zu Gott umkehren sollen, um Vergebung der Sünden empfangen zu können. Das ist nur weniger eine Aufforderung, aber es ist eine Tatsache, es ist eine Aussage. Und deswegen gehen wir auch relativ zügig weiter. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch herabkommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und ganz Judäa und Samarien und bis an die Grenzen der Erde. Jesus sagt, hört mal, ich habe euch einen Auftrag gegeben, das war vor dieser Zeit, Matthäus 28, und jetzt kommt hier, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Das heißt, für diese Aufgabe, die Gott uns gegeben hat, gibt er uns die Ausrüstung. Und was passiert, wenn diese Ausrüstung gekommen ist? Dann sagt Jesus nicht, na, dann werdet ihr in Zungen reden können und ihr werdet besser sein als die anderen Christen oder was weiß ich was alles. Sondern es heißt, ihr werdet die Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Das ist die Aufgabe, die wir haben und dafür hat uns Gott diese Kraft in Aussicht gestellt. Das Interessante, und da weise ich jetzt schon mal drauf hin, das ist so ähnlich wie mit dem, ihr seid das Licht und ihr seid das Salz. Jesus sagt nicht, und dann könnt ihr und dann sollt ihr oder was ist, sondern er sagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Ich komme da nachher noch etwas ausführlicher drauf, deswegen gehen wir jetzt weiter an die letzte Stelle vorerst. Römer 10, 13 bis 14. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Nochmal, da sind wir bei diesem Thema, was Heimut uns heute Morgen schon eingeführt hat. Wie sollen sie denn nun den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie hören, wenn niemand verkündigt? So, und jetzt spüren wir so langsam den Druck. Gehe ich mal davon aus. So, die Leute sollen gerettet werden. Aber wie können sie gerettet werden, wenn sie nicht glauben? Und wie können sie glauben, wenn sie nicht hören? Und wie können sie hören, wenn es ihnen niemand sagt? So ist der Ball also in unserem Spielfeld. Und jetzt bin ich an dem Punkt, weshalb mir dieser erste Teil so wichtig ist. Viele von uns gehen jetzt mit dieser Einstellung an Evangelisation an. Also Lust habe ich ja keine, aber Jesus hat es gesagt, das muss ich ja machen, oder? Und ich möchte ja nicht schuldig sein, dass die Leute verloren gehen. Also da muss ich halt evangelisieren. Da muss ich mich halt an einen Rathausplatz hinstellen und Traktate verteilen. Und ich muss von Tür zu Tür gehen und keine Ahnung was machen. Weil ansonsten bin ich ja schuldig. Und aus diesem schlechten Gewissen raus überwinde ich mich halt. Ja, es ist ein Auftrag. Aber ich möchte uns heute mal den Sinn dafür schärfen, dass es in meinen Augen nicht nur ein Auftrag ist, sondern es ist auch eine Bestimmung. Ich habe mir überlegt, wie ich das sonst noch formulieren kann. Ich bin bei dem Wort Bestimmung geblieben. Ich erkläre euch gleich, was ich damit meine. Und ich denke, es ist beides. Und es hilft uns mal darüber nachzudenken, was eigentlich der Unterschied ist zwischen Evangelisation als Auftrag und Evangelisation als Bestimmung. Und genau, bevor wir darauf kommen, möchte ich ein bisschen was zu diesem Thema Bestimmung sagen. Ein Auftrag ist etwas, was von außen an mich herangetragen wird. Okay? Da ist also jemand, der möchte, dass ich was tue und der sagt mir, mach das. Also jetzt zum Beispiel, ich möchte, dass hier unten ein Estrich reinkommt in den Boden und dann rufe ich da einen Handwerker an und gebe dem den Auftrag. Und dann macht er das. Und jetzt merken wir schon, Also wenn ich dir jetzt den Auftrag gebe, was weiß ich, mach mal hier den Saal sauber. Wir haben uns ja alle irgendwie zu dem Putzdienst eintragen lassen. Das ist ein Auftrag. Das mache ich nicht, weil ich so gern putze. Also vielleicht machen das manche von euch so. Ich putze nicht, persönlich nicht so gern. So, ich mache das halt, ist ein Auftrag, den mir jemand gegeben hat. Ja, ich muss das machen. Bei dem Estrichbauer, da kommen wir schon in eine andere Richtung rein. Der Estrichbauer, der macht das ja nicht nur, weil er den Auftrag bekommt und sagt, ah, ich habe ja gar keine Lust, sondern der hat den Beruf ja irgendwann mal gewählt. So. Und da kommen wir in diese Richtung rein, wo es um Bestimmung geht. Und wenn wir Evangelisation als Bestimmung verstehen, dann bekommen wir einen anderen Zugang dazu. Und deswegen habe ich diese Bibelstelle mitgebracht, Johannes 15, wo Jesus was anderes reinbringt. Aber bevor wir das anschauen, werden wir schon sehen, dass wir am Schluss nochmal ein bisschen Druck bekommen. Also ich lese es mal ganz kurz vor. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Winzer. Und jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, schneidet er ab. Und jede Rebe, die Frucht bringt, die reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Und Vers 5 und 6. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Wer nicht in mir bleibt, wird wie die Rebe weggeworfen und er verdorrt. Man sammelt die Reben und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. So, jetzt haben wir es schon wieder. Na? Wenn wir nicht genügend Frucht bringen, dann werden wir abgeschnitten und ins Feuer geworfen. Wollen wir nicht, also müssen wir evangelisieren. Wer von euch war schon mal in einem Weinberg? Okay, doch viele. Okay. Wer noch nicht in einem Weinberg war, wart ihr schon mal in einem Obstgarten? Oder habt ihr schon mal einen Apfelbaum getroffen? Oder eine andere Frucht? Okay. Also nun versetzt euch mal zurück in die Zeit, in der ihr in diesem Weinberg wart oder in diesem Obstgarten oder sonst irgendwo oder diesen Baum getroffen hat. Und macht mal die Augen zu, versetzt euch zurück und denkt an das, was ihr gehört habt. So, ich habe hier so einen Weinberg mitgebracht. Wie viele von euch haben gehört, wie die Reben gestöhnt haben? Oh, wir müssen Frucht bringen. Oh, ich armer Apfelbaum. Ich muss Äpfel produzieren. Oh, ist das anstrengend. Das ist das, was ich meine mit dem Unterschied zwischen Auftrag und Bestimmung. Ja, es ist unser Auftrag. Ja, da gibt es ja Stellen, die uns irgendwie ein bisschen Druck machen. Aber das, was ich bei diesem Bild vom Weinstock ganz, ganz stark sehe, ist, dass es für den Weinstock vollkommen normal ist, Frucht zu bringen. Ein Weinstock, der keine Trauben hervorbringt, da stimmt irgendwas nicht. Die Bestimmung des Weinstocks ist es, Trauben zu produzieren. Die Bestimmung des Apfelbaums ist es, Äpfel wachsen zu lassen. Die Bestimmung eines Birnbaums ist, dass an ihm Birnen hängen. Und das ist vollkommen normal. Und wenn du mit dem Apfelbaum reden könntest oder mit diesen Weinstöcken, dann würden die sagen, wie, Frucht bringen. Klar, ist ja logisch. Das ist das, was ich mache. Dafür bin ich gemacht. Wenn die Sonne scheint und wenn das Wasser da ist und wenn das irgendwie alles passt, dann wachsen da Trauben. Da kann ich gar nichts dagegen tun. Will ich auch nicht. So, wir können jetzt hören, wenn wir nicht genügend Frucht bringen, dann werden wir abgeschnitten und dann werden wir verbrannt. Aber was ich möchte, dass wir hören, ist, es ist vollkommen normal, dass ein Weinstock Frucht bringt. Wenn der Weinstock gesund ist, dann wird der Frucht bringen, der wird Trauben tragen. So, Evangelisation ist nicht so sehr etwas, was ich machen muss, sondern ist etwas, was passiert. Zu dem anderen Teil werden wir auch noch kommen. Aber ich möchte, dass wir heute mal darüber nachdenken, dass Evangelisation einfach passiert, dass diese Ansteckung, so wie ich angefangen habe, dass das passiert. Dass von mir was ausgeht, gegen was sich die anderen gar nicht wehren können. Versteht ihr, was ich meine? Wir tragen Leben in uns. Ich habe jetzt natürlich ganz bewusst dieses Thema mit diesem Virus und der Ansteckung genommen, weil wir irgendwie alle mehr oder weniger Angst haben, uns mit irgendwas anzustecken. Und das ist ja was Negatives. Aber es gibt ja Ansteckung nicht nur negativ. Vielleicht habt ihr schon mal was von ansteckender Freude gehört. Oder jemand hat ein ansteckendes Lachen oder so. So, Ansteckung kann ja auch was Positives sein. Und manche von uns, die haben vor vielen Jahren, hier haben wir mal so einen Kurs gemacht, da habe ich auch so ein bisschen die Idee her, so wird ihr Christsein ansteckend. So, und das, wofür ich unseren Blick heute Morgen schärfen möchte, ist, dass wir wegkommen, Evangelisation als eine lästige Pflicht zu sehen, die wir als Christen halt machen müssen, sondern ich glaube persönlich, wenn wir Christen, jetzt sage ich mal, gesund sind und darauf achten, dass wir uns ganz normal entwickeln, dann werden wir ansteckend sein. Das heißt, der erste Schritt, den ich möchte, dass wir gehen, ist weniger zu sagen, wem kann ich alles die gute Nachricht reinwürgen, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, sondern ich möchte, dass wir uns dessen bewusst sind, dass die Kraft dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in jedem von uns am Wirken ist. In jedem von uns. Und manche haben mal gesagt, Christen sind wie Zahnpasta. Zahnpasta-Tuben. Wenn es Druck gibt, sieht man, was rauskommt. Und das, was rauskommt, wird Zahnpasta sein. Und wenn in dir Jesus drin ist und da drückt jemand drauf, dann kommt Jesus raus. So, der erste Schritt, glaube ich persönlich, den wir gehen müssen, damit Evangelisation richtig funktioniert, ist darauf zu achten, dass in uns das Richtige drin ist. Dass in dir, in mir Jesus drin ist. Und wenn uns jemand piekst, wenn uns jemand drückt, wenn uns jemand Druck macht, dass dann Jesus rauskommt. Und wenn das passiert, dann werden wir ansteckend sein. So, ich möchte, dass wir uns mit der Frage beschäftigen, was ist Evangelisation? Ich habe die Antwort hier schon drunter geschrieben. Das deutsche Wort Evangelisation, das kommt vom griechischen euangelizo. Also ich habe das hier ein bisschen getrennt. Manche von euch kennen Worte, die mit eu anfangen. Also ich meine jetzt nicht Europa oder sowas, aber vielleicht kennt ihr Eutonie oder ist das schon wieder out? Oder Eurythmie oder Eucharistie. So, das griechische Wort eu, diese Vorsilbe, heißt schlicht und ergreifend gut. Eu heißt gut. Man spricht auch von Eustress. Vielleicht kennt ihr das. So, eu, diese Vorsilbe, heißt gut. Und der zweite Teil ist Angelos. Angelos, da kommt unser Engel her. So, Angelos ist griechisch gesehen kein übernatürliches Wesen, sondern ist einfach ein Bote. Einer, der eine Botschaft überbringt. So, und ein Euangelos ist einer, der eine gute Botschaft bringt. Zum Beispiel, wir haben gewonnen. So, militärische Siege feiern wir in Deutschland jetzt nicht mehr so. Aber, keine Ahnung, manche von uns sind Bayern-Fans, die haben öfter mal was zu feiern. Entschuldigung. Ich könnte auch deinen Lieblingsverein einsetzen. Oder die deutsche Nationalmannschaft hat gewonnen. Oder, keine Ahnung, im Biathlon oder im Rodeln oder Bobfahren oder, keine Ahnung, irgendwo haben wir gewonnen. Und jetzt verbreitet sich die gute Nachricht, wir haben gewonnen. Oder eine Hochzeit. Da bekommst du eine Einladung zu einer Hochzeit. Und du denkst, oh, Hochzeit. Oder was denkst du dir? Denkst du dir, oh, leckeres Essen. Oder Einladung zu einem Geburtstag. Wir haben seit neuestem 2 neue Gläser bei uns in der Sammlung. Mit unserem Namen drauf. Vielen Dank. Wir waren auf einer Geburtstagsfeier und da waren die Gläser mit unserem Namen drauf. Das ist eine gute Nachricht. Wir sind zu einem Geburtstag eingeladen. So, und jetzt umgekehrt. Jetzt denkt ihr nicht an den, der die Einladung empfängt, sondern denkt an denjenigen, der die Einladung überbringt. Also du, es tut mir leid, aber ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, aber da gibt es eine Hochzeit und wenn du, aber nur wenn du, wenn es nicht zu viel Mühe macht oder so, aber du kannst natürlich vollkommen freiwillig, verstehst du? Oder, ja, ich sag das ja nicht gerne, aber Meister, die deutsche Nationalmannschaft, die ist Weltmeister geworden. Ja, schon viel zu lange, ich weiß. Aber so, mir geht es darum, dass wir manchmal sagen, ja, weißt du, ich möchte ja nicht stören oder so, aber weißt du, da gibt es einen, der ist für dich gestorben und der hat für deine Schuld bezahlt und so. Es ist eine gute Nachricht. Es ist ja zunächst mal gut, natürlich läuft es am Ende drauf raus und du solltest dich jetzt bekehren und irgendwie sowas. Aber zunächst mal ist es doch einfach eine gute Nachricht und wir geben diese gute Nachricht weiter. Wir leben diese gute Nachricht. Manche von uns haben ja durchaus auch eine Veränderung in ihrem Leben erfahren. Sind ja nicht alle so langweilig wie ich. Ja, wir haben kürzlich mal darüber gesprochen und es gibt so ein paar Leute, die haben keine große Bekehrung erlebt. Die waren noch nie drogensüchtig. Die sind noch nie in der Gosse gelegen. Die haben keine Leute umgebracht und haben sich im Gefängnis bekehrt. Die waren einfach schon immer irgendwie brav, so mehr oder weniger jedenfalls. Und dann kam Jesus in ihr Leben und dann hat sich manches so ein bisschen geändert, aber nach außen, das ist alles nicht so beeindruckend. Ich erinnere mich noch, wie ich in der Ulmer Ecclesia, wie wir angefangen haben, auf die Straße zu gehen und wie wir den Leuten erzählt haben. Und dann sind immer wieder Leute interviewt worden oder irgend sowas. Und dann, ja, was hast du mit Jesus erlebt? Oder durften dann Zeugnis geben. So, was ist in deinem Leben passiert? Und ich habe immer gedacht, die fragt mich niemand. Weil da war nichts, versteht ihr? Ich erzähle euch mal meine Bekehrung. Ich habe gebetet und was weiß ich was alles und dann hat mein Bruder mich zum Bibellesen angestiftet und irgendwann, weil ich dann auch das nicht so richtig verstanden habe, hat er mir so einen Bibelleseplan geschenkt und in dem Bibelleseplan, da war dann so, innen waren so ein paar Seiten drin und da war dann irgendwas über Wiedergeburt und da war so eine Checkliste drin, die habe ich abgearbeitet und am Ende kam raus, ja, ich will mich bekehren. Dann habe ich das so für mich gemacht und das war's dann. Mein Leben hat sich nicht großartig verändert, versteht ihr? Ich bin nicht plötzlich ein anderer geworden. Im Laufe der Zeit sehe ich schon gewisse Veränderungen. Aber ich habe mir gedacht, jetzt stelle ich mich auf die Straße und ich erzähle den Leuten, Jesus ist in meinem Leben gekommen und dann, boah! Und so war das nicht. Und ich habe mir gedacht, ich habe gar nichts zu sagen. In der Zwischenzeit habe ich festgestellt, es gibt viele Leute, die bekehren sich nicht deswegen, weil sie so große Probleme haben oder weil sie sich als so große Sünder fühlen. Und wisst ihr was, für solche Leute ist es ganz wichtig zu hören, man kann zu Jesus kommen, ohne dass man Probleme hat. Man kann einen Gewinn daraus ziehen, zu Jesus zu kommen, ohne dass sein Leben ohne Jesus gefühlt den Bach runtergeht, sondern man hat eigentlich alles so weit im Griff und trotzdem braucht man Jesus. Aber es ist nun wieder ein anderes Thema. Aber um was es mir geht, ist, dass jeder von uns, ob er nur eine große Veränderung hinter sich hat oder eine kleine Veränderung oder eine langsame Veränderung oder dass es plötzlich ganz schnell gegangen ist, jeder von uns kann doch erzählen, was Jesus in deinem Leben für einen Unterschied gemacht hat. Du kannst erzählen von den Erlebnissen, die du gemacht hast, wo Gott Gebete erhört hat. Wir haben auch vorher gesungen von diesem Gott, der Wunder tut. Manche von uns sind körperlich geheilt worden. Manche von uns haben erlebt, wie Ehen wiederhergestellt worden sind. Manche von uns haben erlebt, wie Kinder zurückgekommen sind, die weit weg waren. Manche von uns haben andere Dinge erlebt. Aber irgendwas, glaube ich, hat jeder von uns erlebt, wo jeder, hoffentlich der hier sitzt, sagen würde, ich möchte Jesus um nichts in der Welt wiederhergeben. Jesus ist das Beste, was mir je passiert ist. Und das ist gute Botschaft. Und da geht es noch nicht mal darum, was der andere machen muss. Also klar, diese Geschichte mit diesem Gegenmittel gegen die Sünde und mit dem Tod und der Hölle, das gehört natürlich auch dazu. Aber zunächst mal ist Evangelisation nicht so sehr du Böse, du Hölle, sondern Evangelisation heißt zunächst mal, ich erzähle dir eine gute Nachricht. Und jetzt haben wir heute natürlich das Problem, dass die Leute heute das Problem nicht mehr sehen, für das wir die Lösung anbieten. Manche haben mal gesagt, Christen haben heute ein Problem. Sie geben Antworten auf Fragen, die keiner mehr stellt. Versteht ihr, vor 100, 150 Jahren oder sowas haben sich die Leute irgendwo hingestellt und haben den Leuten erzählt, wie sie ihre Sünde loswerden. Und die Leute sind an ihren Lippen gehängt. Du kannst es ja mal versuchen. Man findet immer wieder solche Leute in der Hirschstraße in Ulm. Die stehen dann da irgendwo und erzählen den Leuten, wie sie ihre Sünde loswerden. Die Leute laufen vorbei und denken sich, was will der Kerl? So, also, Evangelisation Ich glaube einfach, dass wir das neu denken müssen. Und jetzt habe ich euch nochmal was mitgebracht. Ich gebe zu, das spricht nur ungefähr die Hälfte der Leute hier an. Oder auch gar nicht, weiß ich jetzt nicht. Oder sagst du, altes Teil, ich habe schon den neuen, der ist viel besser. Oder ist das ein neuer? Ich kenne mich gar nicht aus, tut mir leid. Also jetzt, angenommen, ich würde euch jetzt, oder ich pack's mal andersrum an. Angenommen, ich wüsste, dass es ab Montag bei Aldi einen Thermomix gibt für 150 Euro. Original, mit allem Zubehör. Dann würde ich das für mich behalten. Ihr merkt schon, in welche Richtung das geht. Wir verändern das Bild jetzt etwas und ich würde auch noch wissen, dass es genügend davon gibt. Also ich muss es nicht für mich behalten, damit ich auf jeden Fall einen bekomme und ihr mir den nicht wegkauft, sondern ich wüsste, die haben hunderte, tausende, dutzende, es ist genügend da. So, jetzt ist die Frage, würde ich das weitererzählen oder was würdet ihr sagen, wenn ich es nicht weitererzählen würde? Und ich glaube, ist doch kein Problem. Du, am Montag gibt es für Aldi einen ganz günstigen Thermomix. Echt? Jetzt kann es ja nicht sein, jemand kommt zu mir und sagt, Wolfgang, am Montag gibt es beim Aldi einen Thermomix für 150 Euro. Und ich sage, wo ist der Bus? Für die Leute, die das interessiert. Es interessiert mich nicht. Ich brauche keinen Thermomix. Ich glaube gar nicht, dass es Thermomix gibt. Was auch immer meine Reaktion ist, mich interessiert das nicht. Wo ist das Problem? Du hast mir eine gute Nachricht gesagt. Ich entscheide mich, wie ich damit umgehe. Versteht ihr, das ist Evangelisation. Wir sagen den Leuten eine gute Nachricht. Was sie damit machen, ist ihre Sache. Ist natürlich immer die Frage, auch wie man es dann erzählt und so. Aber das ist so eine Form von Evangelisation. Ich möchte euch noch ein zweites Bild zeigen. Sieht man jetzt vielleicht nicht ganz so gut, aber manche von euch könnten das durchaus wiedererkennen. Wir befinden uns auf der Titanic. Und vielleicht haben wir schon mitbekommen, dass dieser Eisberg uns aufgerissen hat. Und wir sagen den Leuten, du hör mal gut zu, unser Schiff wird sinken. Hier gibt es ein Rettungsboot. Wie wäre es, wenn du dich jetzt in dieses Rettungsboot begibst, damit du nicht stirbst? Sagen die Leute, wir haben jetzt gerade nur Essen bestellt. Hat es nicht noch später Zeit? Oder die sagen, wie, Eisberg, ist doch mir egal, die Titanic ist unsinkbar. Oder, keine Ahnung, habe jetzt was Wichtiges zu tun oder glaube ich nicht, hätte ich doch gemerkt, wenn das Schiff sinken würde, dann hätten wir doch schon mehr Schlagseite oder was weiß ich was. Versteht ihr? Und hier merken wir nun, dass die Geschichte mit dem Thermomix, die ist schon ganz nett, da geht es nur um die gute Nachricht. Hier geht es schon auch um Dringlichkeit, da geht es um Ernsthaftigkeit. Ja, die Menschen werden verloren gehen, haben wir vorher gelesen. Und seltsamerweise redet Jesus zum Beispiel mehr über die Hölle als über viele andere Themen, die uns viel wichtiger sind. Manche von euch haben vielleicht mitbekommen, dass einer unserer Pastoren kürzlich in den Nachrichten war, weil er Corona positiv getestet wurde. Und wenn man dann halt auch gesucht hat, und wir haben dann eben auch den entsprechenden IDEA-Artikel gelesen, dann war ein Artikel drunter, war ein IDEA-Artikel von ein paar Wochen vorher, wo sie ihn interviewt haben zu dem Thema, ob er an die Hölle glaubt. Und er sagte, ja, das ist eine der klarsten Aussagen in der Bibel. Ja, es gibt eine Hölle. Und natürlich können wir nun sagen, ja, das ist einfach eine gute Nachricht und mit Jesus bist du besser dran und was weiß ich. Aber es geht schon auch darum, was passiert, wenn die Menschen das nicht annehmen. Und das ist, glaube ich, der Punkt, an dem es für uns auch manchmal seltsam wird, wo wir sagen, ich muss doch irgendwie, ich muss das doch hinbekommen. Aber wisst ihr was? Das Problem ist, am Ende des Tages entscheidet sich jeder selber. Und speziell, wenn es um dieses Bild geht von der Titanic, dann glaube ich, dass jeder von uns auch versteht, dass es verschiedene Ansätze gibt und dass manche Leute auch sagen, bevor die Leute auf diesem Schiff untergehen, dann packe ich die am Schlawittchen und zerre sie in das Rettungsboot, ob sie wollen oder nicht. Und es geht in diesem Beispiel vielleicht noch. Manche, Ute hat mal einen Rettungsschwimmerkurs gemacht und ich weiß nicht, wer einen Rettungsschwimmerkurs gemacht hat, aber eine der Regeln ist, wenn die Person sich nicht retten lässt, entweder warte, bis sie bewusstlos wird oder hau sie K.O. Das ist eine ganz einfache Sache. Also du willst die retten und da ist erlaubt, Gewalt anzuwenden. Und da gehen dann manche Leute auch hin und sagen, okay, ich wirke dir das jetzt rein, ob du das hören willst oder nicht. Und das hat eine gewisse Berechtigung. Weil das natürlich genauso ein Aspekt von Evangelisation ist. Aber das, um was es mir heute geht, ist eher so dieser erste Teil. So, ich habe eine gute Nachricht. Und mir geht es heute noch nicht mal so sehr darum, wie wir sie weitergeben, wie wir sie formulieren, wie wir darüber reden, sondern mir geht es darum, dass wir, und da kommen wir jetzt im nächsten Punkt dran, wir sind die Botschaft. Du bist die Botschaft. Es gibt nicht die Methode, wie man evangelisiert. Lass mich das vorweg sagen. Das hängt eben auch damit zusammen, es gibt ganz, ganz verschiedene Menschen, es gibt ganz, ganz verschiedene Lebenssituationen und es gibt ganz, ganz verschiedene Aufträge, die Gott uns für diese Menschen gibt. Aber ich möchte euch mal bitten, euch zurück zu entsinnen, diejenigen von euch, die schon ein bisschen länger mit dabei sind, wie das entweder bei euch war, wie ihr angesprochen worden seid oder welche Erfahrungen ihr gemacht habt, wildfremde Leute auf der Straße oder an der Haustür anzusprechen. Wie gut das funktioniert. Und das ist meine feste Überzeugung, das mag vielleicht früher sogar noch ein bisschen weniger schlecht funktioniert haben, aber ich glaube heutzutage, die Menschen sind so sensibilisiert und so vorsichtig eingestellt, wenn du einfach kommst und denen irgendwas reindrückst, was auch nur im Entferntesten den Hauch von Sekte hat, du wirst die Menschen nicht erreichen. Ich habe gestern einen Radiobericht gehört, habe leider zunächst nur die letzten paar Sekunden mitbekommen, habe mir es dann in der Mediathek nochmal angehört. Da wurde berichtet über eine große Freikirche in München, eine relativ erfolgreiche Freikirche. Und dann haben sie erstmal so dargestellt, was die alles machen, so eben Gottesdienst und moderne Formen, haben die Leute interviewt, warum sie da hingehen. Wir haben gedacht, das hätte bei uns genauso sein können, so Predigten, die man gut anwenden kann im Alltag, was weiß ich, Musik, die mich anspricht, Gemeinschaft oder wie auch immer. Und es war alles so positiv. Und dann war, ja, aber Sektenbeauftragte sind trotzdem natürlich vorsichtig und beobachten diese Gruppierung und so. Und es ist heute einfach so. Die Menschen sind sehr, sehr vorsichtig geworden. Und wenn jetzt irgendjemand daherkommt, den sie nicht kennen und der ihnen irgendwelche Storys erzählt von Dingen, die eigentlich zu gut sind, um wahr zu sein. Ich weiß nicht, wie euch das geht, ihr bekommt eine Werbung und da steht irgendwas drin, total billig oder total kostenlos oder eben ein Thermomix für 150 Euro, dann würdet ihr sagen, da ist irgendein Haken dabei. Das kann nicht richtig sein. Und es ist auch gut, in solchen Sachen auch ein bisschen misstrauisch zu sein. Und genauso wird es funktionieren, wenn wir einfach so auf irgendwelche wildfremden Menschen zugehen und denen sagen, so und so sieht es aus. Was sehr viel besser funktioniert ist, ich habe eine Beziehung zu Menschen. Meine Arbeitskollegen, meine Familie, Leute in meinem Verein, in dem ich vielleicht bin, oder in irgendeiner Gruppe, mit denen ich mich treffe, die mich kennen. Und diese Leute, die kennen mich und die sehen mich. Und da geht es zunächst mal noch nicht so sehr darum, was wir reden. Damit werden wir uns auch noch beschäftigen, sondern es geht zunächst mal darum, wer wir sind. Und das ist das, was mir für heute wichtig ist. Sei die Botschaft. Du bist die Botschaft. Du bist der Brief, den die Menschen lesen. Du bist derjenige, an dem die Menschen sehen können, wie Jesus ist. Und vielleicht spürst du jetzt schon wieder ein bisschen Druck. Das heißt ja, dass mein Lebensstil und die Art und Weise, wie ich mich mit Problemen auseinandersetze und wie ich mich verhalte, dass die eine Auswirkung darauf hat, ob andere Menschen Jesus kennenlernen. Ja, ist so. Wir sind Botschafter. Wenn der Botschafter von Deutschland in den USA, in Frankreich, in Italien oder sonst irgendwo Käse macht, wenn sein Lebensstil nicht positiv ist, dann wird es nicht nur auf den Botschafter zurückfallen, sondern auch auf Deutschland. Wenn der Botschafter irgendwelchen Käse verzapft, dann wird es zurückfallen auf Deutschland. Und am Ende des Tages wird man ihn vielleicht auch abberufen und ersetzen. Ja, es ist entscheidend, wie wir leben. Ja, es ist entscheidend, wie wir sind. Ja, es ist entscheidend, ob Jesus in uns drin ist. Denn wenn die Leute auf uns draufdrücken, ist es wichtig, was rauskommt. Und wie schaffen wir das, dass Jesus in uns drin ist? Indem wir Zeit mit ihm verbringen. Indem wir uns füllen mit dem, was er uns gibt. Indem wir in seinem Wort lesen, indem wir in Gottesdienst gehen, indem wir Kleingruppen besuchen und uns austauschen darüber, wo gibt es Probleme, wie kriegen wir das hin, wie können wir das praktisch machen. Wie machen wir das? Wie leben wir Christsein? Es gibt einen Mann, den ich persönlich sehr schätze, der heißt Nik Vujicic. Manche von euch kennen den. Der ist ohne Beine und ohne Arme geboren. Und jetzt sagst du vielleicht, oh, schlimmes Schicksal. In gewisser Weise, ja. Diejenigen, die ihn nicht kennen, ich gebe euch den Tipp, fangt mal an zu googeln oder auf YouTube, ist noch besser, nach diesem Mann zu suchen. Der Mann surft, er schwimmt, er spielt, keine Ahnung, Fußball, Fallschirmspringen hat er, glaube ich, schon gemacht. Er ist verheiratet, hat Kinder. Ich weiß gar nicht, was der alles macht. Der macht Dinge, die ich nicht kann. Also surfen zum Beispiel. Und Nik Vujicic war schon an dem Punkt, wo er sich das Leben nehmen wollte, weil er einfach gesagt hat, ich halte es nicht mehr aus. In der Zwischenzeit ist er an dem Punkt, wo er sagt, wenn du kein Wunder bekommst, dann sei selbst das Wunder. Und den Satz, den finde ich sehr faszinierend. Wenn du kein Wunder bekommst, dann sei selbst das Wunder. So, ich nehme jetzt einfach mal diesen letzten Teil und sage, sei die Botschaft. Sei du derjenige, an dem die Menschen sehen können, wie Jesus ist. Leb dein Leben mit ihm. Lass dich von ihm prägen. Füll dich mit dem, was Jesus dir gibt. Und am Ende wirst du jemand sein, der Jesus widerspiegelt. Ich habe noch was mitgebracht, das trage ich immer bei mir an meinem Finger. Das ist ein Ring. Dieser Ring, der erinnert mich daran, dass ich die zweitbeste Entscheidung meines Lebens vor inzwischen fast 30 Jahren getroffen habe. Also die beste, klar, ist, dass ich mich für Jesus entschieden habe. Die zweitbeste ist, meine Frau zu heiraten. So, wenn du diesen Ring nun nehmen würdest und du würdest an dem kratzen, was ich nicht so schön finden würde, aber du würdest da kratzen und kratzen und kratzen. Was schätzt du, wie lange es dauern würde, bis das Gold ab ist? Da kannst du kratzen, solange du willst. Der ist massiv. Da ist nicht bloß eine Vergoldung obendrauf, sondern da ist innen genauso viel Gold drin wie außen. Und du kannst da rumkratzen, solange du willst. Es wird immer das gleiche Gold rauskommen. Und das wünsche ich mir für mein Leben, dass die Leute an mir kratzen können und dass da immer Jesus rauskommt. Ich bin noch nicht da, aber ich arbeite daran. Ich möchte die Botschaft sein. Und ich freue mich immer wieder, wenn mir Leute erzählen, dass Menschen, die sie getroffen haben, sie gefragt haben, sag mal, was ist eigentlich mit dir los? Du bist anders. Du verhältst dich anders, du redest anders. Wenn die anderen lästern, dann machst du nicht mit. Oder du bist irgendwie immer positiv. Du bist ermutigend. Du bist ausgeglichen oder was auch immer die Leute an uns finden. Oder du gibst immer so gute Ratschläge. Oder was es auch ist. Und ich wünsche mir, dass Jesus in uns Gestalt annimmt, dass wir die Botschaft sind. Ich hätte gerne einen Versuch mit euch gemacht. Manche von euch kennen die Schildbürger, oder sind die nicht mehr so bekannt? Also das waren Bewohner einer Stadt, einer fiktiven Stadt in Deutschland namens Schilda, und die nennt man die Schildbürger, und die haben irgendwann mal ein Rathaus gebaut und haben den falschen Architekten beauftragt. Der Architekt hat ein schönes Rathaus gebaut, er hat nur eins vergessen, nämlich Fenster. Und jetzt sind die Schildbürger auf die Idee gekommen, sie bringen Licht ins Rathaus. Und haben das Licht dann eingefüllt in Eimer und irgendwelche Gefäße und haben das dann ins Rathaus getragen. Manche von uns kennen die Geschichte, das ist so eine legendäre, alte Geschichte. Die Frage ist, was musst du machen, um Finsternis zu vertreiben? Ja, das Problem ist nur, du kannst das Licht natürlich nicht im Eimer reintragen. Das ist klar. Aber was musst du denn anstellen, damit dieses Licht gewinnt gegen die Finsternis? Ja, ich muss den Lichtschalter, mach mal kurz dunkel. So, jetzt ist hier dunkel. Und jetzt macht der Manni hinten den Lichtschalter an und dann fängt die Lampe an, sich anzustrengen und kämpft gegen die Finsternis. Und wer weiß, wie es ausgeht? Die Finsternis diesmal gewinnt oder das Licht? Wer weiß es? Ich weiß es. Das Licht gewinnt immer. So, was musst du machen, um andere Leute anzustecken mit der Grippe des Evangeliums? Oh, das war jetzt ganz schlecht. Ich lass die Grippe weg. Was musst du machen, um Menschen anzustecken mit dem Evangelium? Du musst einfach genügend Viren in dir tragen. Du musst genügend Jesus in dir haben. Wenn Jesus in dir drin ist, dann wird Jesus rauskommen und dann werden die Menschen irgendwann, vielleicht nicht alle, aber irgendwann, sie werden was von Jesus mitbekommen. Und das ist mein Wunsch, dass wir das heute wenigstens die nächste Woche mal so ein bisschen mitnehmen und darüber nachdenken. Wir sind Menschen, die Jesus in sich tragen. Wir sind Menschen, die ansteckend sind, positiv ansteckend. Menschen, die mit uns zusammenkommen, die werden was merken von Jesus. Und unsere Aufgabe ist weniger jetzt uns zu überlegen, wie wir die Menschen dazu bringen, ein Produkt zu kaufen, was sie eigentlich nicht haben wollen. Sondern das, um was es eigentlich geht, ist zu schauen, dass Jesus so viel Raum wie möglich in mir hat, damit die Menschen die größtmögliche Chance haben, Jesus in mir kennenzulernen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil an Evangelisation. Ich hoffe, dass das angekommen ist. Und ansonsten hör's einfach in unserer Mediathek nach und mach dir nochmal Gedanken darüber. Nächste Woche werden wir dann einen Schritt weitergehen in diesem Thema. Und genau, ich bete noch zum Schluss. Herr, ich danke dir, dass du uns neu gemacht hast. Ich danke dir, Herr, dass du uns Gnade geschenkt hast und dass du uns ein Leben gegeben hast, was wir nicht mehr eintauschen möchten. Ich danke dir, Herr, dass du in unser Leben gekommen bist und dass du uns ewiges Leben gegeben hast. Und ich danke dir, Herr, dass wir diese Freude und diese Zufriedenheit, diese Erfüllung in uns spüren dürfen und dass wir sie ja auch nach außen tragen dürfen. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns Gnade schenkst, dass wir dir in uns Raum geben, dass wir dich ausstrahlen, dass Menschen, die mit uns zusammenkommen, angesteckt werden, Herr, von dieser Freude, angesteckt werden von dieser Faszination über diesen Gott, dem wir so wichtig waren, dass er sein Liebstes bereit war, für uns zu geben. Und dazu hilft uns bitte, Herr. Amen. Ihr habt schon gesehen, dass wir das Abendmahl vorbereitet haben. Wir haben das heute ein bisschen anders gemacht als sonst. Wir haben die Stücke heute vorgeschnitten. Ihr könnt euch ja denken, warum. Wir wollen heute ganz bewusst dieses Mahl feiern. Auch nach dem, was wir jetzt gehört haben. Weil Paulus dazu was ganz Interessantes schreibt. Und ich lese uns das, wir kennen das ganz, ganz gut, ich lese uns das trotzdem nochmal vor. Ich nehme jetzt nur ganz kurz eine andere Bibelübersetzung. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Und jetzt hör gut zu. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. So oft wir dieses Abendmahl feiern, verkündigen wir den Tod Jesu. Wir erinnern uns und wir erinnern die Welt daran, dass Jesus für uns gestorben ist. Er hat seinen Leib für uns gegeben. Er hat seinen Leib für uns martern lassen. Er war bereit, körperlich für uns zu leiden. Und die Bibel spricht davon, dass wir in seinen Wunden Heilung haben. Dass Jesus nicht nur für unsere Schuld und Sünde gestorben ist, sondern auch für unsere körperlichen Gebrechen. Wir haben vorher von Wundern gehört. Und ich möchte dir einfach Mut machen, dass du diese Zeit des Abendmahls, wenn du körperlich Hilfe brauchst, Gesundheit brauchst, dass du dieses Abendmahl einfach auch dafür nimmst, zu sagen, Gott, ich möchte, dass mein Vertrauen darin wächst, dass du meine körperlichen Gebrechen getragen hast. Und Gott hat uns, oder Jesus hat sein Blut für uns vergossen. Und die Bibel spricht davon, und das hat uns Helmut eben heute Morgen schon angedeutet, das ist das Gegenmittel gegen die Sünde. Das ist das, was uns frei macht. Und wenn wir das jetzt nehmen, dann bekennen wir, ja, wir haben das nötig. Ich habe das nötig, dass Jesus für mich gestorben ist. Ich hätte mich selber nicht erlösen können. Ich bin selber für Gott nicht in Ordnung. Und das wollen wir jetzt einfach gemeinsam machen. Wir wollen eine Zeit der Stille haben, wo wir vor Gott einfach in Ruhe sind und mit ihm vielleicht auch noch manche Dinge bereden und klären, wo wir vielleicht fürs eine oder andere um Vergebung bitten. Und dann wollen wir das Mahl miteinander nehmen.